ich denke, in Deutschland ist das erste Mal so richtig angekommen durch Black Lives Matter, wo auch viele Diskussionen drumherum stattfanden. Wenn nur Menschen auf die Straße gehen und daraus weiter dann nichts passiert, dann war das einfach nur ein Protest, der dann vielleicht mal kurz irgendwie Menschen bewegt hat. Aber kommen wir dadurch wirklich weiter? Und dann war halt irgendwie immer das Thema, okay, du musst halt in diese Strukturen reinkommen, weil es gibt halt Missstände immer noch, die strukturell veranlagt sind. Die musst du versuchen aufzubrechen. Das ist keine Sache von 1-2 Jahren, sondern du musst selber in gewissen Branchen aktiv sein, präsent sein und so weiter und so fort. Und wir können nicht immer verlangen, dass andere irgendwie Change vorantreiben oder Change ins Leben rufen, sondern du musst erstmal selbst für dich einstehen und dann kannst du Partner auf diesem Weg finden, die dich begleiten und die sagen, boah, aus dem Blick im Winkel habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ihr habt recht, das supporten wir, da gehen wir mit.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Entwicklungshelfer. Ein Begriff, der oft gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht ist. In dieser Folge untersuchen wir, inwiefern Entwicklungshilfe wirklich zu langfristiger Veränderung führt, statt beispielsweise neue Abhängigkeiten zu schaffen, was häufig die Herausforderung moderner Entwicklungshilfe ist. Wie man echten Wandel in einer Welt schafft, die oft von alten Strukturen und eingefahrenen Denkweisen geprägt ist und was das alles mit meinem Gast Leo Kadiata, einem kongolesisch-deutschen Co-Founder der Marketingagentur B&B und Geschäftsführer eines Fußballvereins der Icon League zu tun hat. Jetzt direkt reinhören. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Leo. Schön, dass du heute dabei bist.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Leo, bevor wir loslegen, machen wir es auch bei dir so wie immer. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörenden dich kennenlernen und wissen, wer du eigentlich bist und was du machst?
Mache ich sehr gerne. Leo, mein Name, 31 Jahre, gebürtig aus Bonn. Meine Wurzeln sind aus dem Kongo. Ja, das war's schon. Kurz und knapp zu mir.
Ja, kurz und knapp, aber kurz und knapp ist dein Werdegang auf jeden Fall nicht. Und da steigen wir doch direkt mal ein. Du hast gerade gesagt, du bist aus dem Kongo ursprünglich und lebst aber in Köln und auch schon eine Weile. Wie kommt das eigentlich? Vielleicht kannst du uns da erstmal mitnehmen.
Ich versuche euch mal mit auf die Reise zu nehmen. Klar, also meine Eltern sind ja vor vielen, vielen Jahren hier nach Deutschland gekommen. Und mein Vater ist, glaube ich, 3-4 Jahre vor meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Ich bin das dritte Kind meiner Eltern, habe einen älteren Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, eine ältere Schwester, die 6 Jahre älter ist als ich. Mhm. Genau deswegen kenne ich tatsächlich nur, dass ich bin hier in Deutschland geboren. Ich kenne nur das Leben hier in Deutschland. Durfte den afrikanischen Kontinent jetzt auch schon öfter mal besuchen. Leider war ich bis jetzt noch nie im Kongo gewesen.
Ach, das, okay.
Ja, das
auch
weiß
als
ich
Kind
aber.
Kind dann aber? Also nicht im Kongo?
Oder? Auch nicht im Kongo, genau.
Wow, genau. Okay. Wie kommt's?
Ich kann nicht gar nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, wir haben erstmal, also meine Eltern haben versucht, sich irgendwie ihr Leben hier aufzubauen. Ich glaube, da saß so der mainly Focus drauf. Und dann muss ich tatsächlich sagen, war es auch irgendwie in Kindheitsjahren, also von mir aus oder auch von uns Kindern aus, vielleicht war dieser Need gar nicht so da, weil das für uns hier in Deutschland so Normalität, Realität war. Ja. Und je älter man aber wurde, desto mehr ist das halt gewachsen. Diese Sehnsucht nach Motherland und wo sind meine Wurzeln, wo komme ich eigentlich her, die Familienzusammenhänge zu verstehen und so weiter und so fort. Und ja, all das influenzt auch so ein bisschen unsere Arbeit, die wir machen. Und einfach, ich glaube, das haben viele so ein bisschen dieses nach der eigenen Identität streben und auch suchen. Mhm. Und so ist es hier bei mir ganz besonders auch.
Okay. Das heißt, bei dir ist jetzt dieser Wunsch groß geworden, deine Wurzeln neu zu entdecken. Aber bevor sich dieser Wunsch entwickelt hat, hast du ja auch erstmal ein paar Jahre hier verbracht und dein Leben hier oder deine deutschen Wurzeln, sage ich mal, oder deine deutschen Wurzeln geschlagen. Und wie tief ist es hier gegangen? Also was hast du hier gemacht in Deutschland?
Ja, ich bin wie jeder andere bin ich hier zur Schule gegangen. Ich habe mein Fachabitur gemacht. Wie gesagt, ich bin in Bonn groß geworden, habe da 2 Schulen besucht, bin dann aufgrund vom Fußball jahrelang Fußball gespielt, bis heute immer noch in der Jugend auch, glaube ich, sehr hoch und erfolgreich. Bin dann irgendwann nach München-Gladbach auf ein Internat gewechselt, hab dann da Fußball gespielt, habe da gelebt. Ich komme mit 16, 16,5 von zu Hause weg. Ja, und so, das waren so mein Werdegang dazu und bin wirklich tatsächlich durch den Fußball halt auch hier in Deutschland groß geworden. Der Fußball hat mir sehr viel gegeben und mich ja gelehrt quasi. Ich glaube auf allen Ebenen, irgendwie diese kulturelle Ebene auch, weil du in einer Sportmannschaft mit vielen verschiedenen Kulturen groß wirst und damit klarkommen musst. Und ich glaube auch, ja, offener dadurch wirst. Nicht, dass ich jetzt nicht offen war, aber das hat einfach, es hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen, auch mit den unterschiedlichen Charakteren klarzukommen, weil du einfach ein Stück weit gezwungen bist dazu, wenn du auf einem gewissen Level spielen willst und auch performen willst und auch da irgendwie ein harmonisches Miteinander haben möchtest, dann ist das, glaube ich, Grundvoraussetzung. Mhm. Deswegen ist mein Werdegang eigentlich sehr, sehr durch den Sport, durch den Fußball entstanden. Dem bin ich, glaube ich, so ein bisschen nachgestrebt, weil mein Bruder auch Fußball gespielt hat und dann älterer Bruder, man schaut zu ihm auf, man guckt, wahrscheinlich, wenn er Basketball gespielt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch Basketball gespielt, ja. To be honest. Aber das, ja, deswegen stimmt. So, das ist so mein Werdegang, genau, und der ist sehr, sehr sportlastig und sehr durch den Sport geprägt.
Okay. Ja, du hast gerade angesprochen, die Prägung der Familie auch, ne? Durch den Bruder. Ich kenne das auch von mir. Meine Schwester hat Leichtathletik gemacht. Ich bin dann auch in die Leichtathletik rein. Mein großer Bruder hat Fußball gespielt. Mein anderer großer Bruder, der jünger ist als er, ist dann auch in Fußball eingestiegen. Da sieht man immer wieder, ne, wie einflussreich die eigenen Geschwister um einen herum sind. Und du hast gerade gesprochen von kulturellem Verständnis auch, ne? Und dass du regelrecht gezwungen wurdest, dieses Verständnis auszuweiten auf andere Kulturen, weil du eben in dieser Fußballwelt so aktiv gewesen bist. Wie haben denn deine Eltern darüber gedacht? Also ich kenne das auch von unserer Seite jetzt als Kongolesin. Ich bin ja auch Kongolesin. Die Eltern waren jetzt erstmal nicht so große Fans davon, dass man super viel Sport gemacht hat, weil sie sich da nicht so vorstellen konnten, dass man da jetzt unbedingt der nächste große Superstar wird. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es tatsächlich anders. Also wir haben, gerade ich auch, aber meine Geschwister natürlich auch, wir haben irgendwie den maximalen Support von unseren Eltern immer bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Schwester irgendwann 18 wurde, Führerschein bezahlt bekommen hat, da hat mein Bruder noch in Leverkusen gespielt. Ich habe da bei der Sporthochschule Köln gespielt und mein Vater hat meiner Schwester relativ schnell ein Auto gekauft, weil ja meine Eltern irgendwie sonntags bei den Spielen von meinem Bruder waren, meine Schwester aber sonntags mit mir zum Training musste und wir danach noch nach Leverkusen gefahren sind. Also es war schon sehr sportlastig, weil wir aber auch, glaube ich, gut waren. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass unsere Eltern gesagt haben, ey, ihr müsst irgendwie Profi werden. Die haben uns schon supportet, auch gepusht. Aber weil sie erkannt haben, ey, da steckt eine gewisse Qualität hinter den Jungs. Mein Vater hat uns tatsächlich auch als kleine Kinder trainiert, war dann auch im Vereinsfußball sowohl von meinem Bruder als auch von mir Trainer. Also konnte der unsere Entwicklung quasi verfolgen und hat dann einfach gemerkt, dass es gut ist. Ich glaube, Patrick war irgendwie einer der ersten Jungs aus Bonn, die bei Bayern nur für Leverkusen gespielt haben. Heute, irgendwie 15 Jahre später, sehe ich immer so, es gab früher so Fahrdienste, die dann quasi Spieler abgeholt haben, die sehe ich heute irgendwie durch Bonn die ganze Zeit fahren. Das gab es früher bei uns gar nicht. Mhm. Also wir hatten ganz anderen Struggle mit Eltern müssen einen zum Training fahren und so weiter und so fort. Also gab es ganz andere Probleme, das können sich die Kids heutzutage gar nicht vorstellen. Aber ja, wir haben da wirklich den maximalen Support von zu Hause bekommen. Die haben uns unterstützt, waren fast bei allen Spielen, bei allen Turnieren. Selbst wenn du es manchmal nicht wolltest, ne, waren sie trotzdem da. Weil natürlich auch, weiß ich nicht, wenn jedes Wochenende eine Auswärtsfahrt ansteht oder alle zwei Wochen, dann geht das auch irgendwo ins Portemonnaie. So, und gerade wenn du irgendwie die erste hier geborene Generation bist, dann ist es halt oft so, dass du nicht auf Rosen gebettet bist, sondern dass du gucken musst, wie du klarkommst. Und mein Vater hat da schon irgendwie alles in die Waagschale für geworfen, dass wir ein gutes Leben haben und eine gute Kindheit haben. Und die hatten wir auch. Mhm. Wir haben da wirklich einen Support bekommen und haben dann immer versucht, das Bestmögliche daraus zu machen.
Mhm. Dieser Support hat ja scheinbar auch dazu geführt, dass du auch ein gewisses Selbstbewusstsein hattest, sowohl in dein Talent als auch in deine Person einfach, ne? Also, wie bist du damit umgegangen? Hast du für dich grundsätzlich gesagt, hey, ich bin ein selbstbewusster Mensch, oder hast du da auch, ja, deine Zweifel gehabt, vielleicht auch im Kontext des Schwarzseins?
Also, erstmal hat diese Erziehung mich selbstbewusst gemacht. Natürlich auf dem Weg dahin und auch im Sport, ne? Der hat irgendwie zwei Seiten, würde ich mal sagen. Aber auch im Sport gab es natürlich immer wieder Situationen, wo dein Selbstwertgefühl irgendwie nach unten gedrückt wurde. Also jetzt nicht von meiner Familie oder von dem näheren Umfeld, sprich Trainer, Team etc., sondern oft so, man denkt immer, im Fußball gehört das dazu und dieses Fußballfeld ist so eine eigene Bubble für sich, aber wenn du als, weiß ich nicht, als kleiner schwarzer Junge irgendwie dann beleidigt wirst auf dem Feld oder von draußen, so, das ist halt nicht schön. Ne, dann so Sachen wie, ja, okay, der ist doch viel älter als die anderen Jungs. Und dann kennt man ja immer dieses Beispiel, wenn jemand irgendwie am 1.1. geboren ist, dann heißt es irgendwie, der Pass gefällt. Ich meine, ich bin am 4.11. geboren, sorry. Also das war dann immer so meine Aussage darauf. Aber das macht natürlich schon was mit dir. Mhm. Und dadurch, glaube ich, hat dieses Selbstbewusstsein, was ich von zu Hause mitbekommen habe, hat mir voll geholfen, irgendwie so eine Mauer dazu aufzubauen. Also wirklich, da passieren teilweise absurde Dinge. Ich kann mal eine Anekdote erzählen. Wir haben in Holland gespielt, tatsächlich auf so einem Turnier. Da habe ich schon in Gladbach gespielt. Dann kennt man diese Rivalität Deutschland-Holland, die ist sowieso da. Mhm. Und wir haben gegen Feyenoord Ghana gespielt. Feyenoord Ghana, es muss dir vorstellen, es gibt viele europäische Fußballclubs, die dann irgendwie so Stationen in afrikanischen Ländern und so weiter und so fort haben und da die besten Spieler irgendwie scouten und die nehmen teilweise an Turnieren dann teil. Mhm. Haben gegen Feyenoord Ghana gespielt. Und als wir aufs Feld gelaufen sind, war ich der einzige schwarze Spieler bei uns in der Startaufstellung. Und dann hatten uns vorher mit so ein paar Jungs angelegt, war so ein bisschen Rivalität. Und ich kam aufs Feld und dann, es waren nicht mal so viele Zuschauer da, aber wenn vielleicht da 1000 Zuschauer waren, haben einfach 200 Jungs Affengeräusche gemacht. Und die waren aber unter der Tribüne und es hat sich angehört, wie als würde das ganze Stadion das machen.
Oh je.
Und ich glaube, ich war 17 Jahre. So, wie gehst du jetzt damit um?
Mhm.
Keine Ahnung. Aber ich musste es halt einfach, weil ist jetzt auch nicht so, als wäre einer vom Verein zu mir gekommen und hätte irgendwas gesagt, sondern es wurde einfach so akzeptiert. Und dann Spiel.
Ja.
Ich meine, zum Glück haben wir das Spiel dann gewonnen. Und das Absurde ist ja, dass ganz Feyenoord Ghana schwarz war. Ne?
Also, ja, ich wollte gerade sagen, du, also...
Ja, ist total Quatsch gewesen. Aber damit, also mit solchen Sachen halt einfach umzugehen, ist auch nicht immer so einfach. Also das ist schon, du brauchst auch in der Sportwelt brauchst du ein dickes Fell.
Mm. Ja, gerade in der Sportwelt, ne? Und dann eben auch das da drüber stehen und sich darauf fokussieren, seine Arbeit abzuliefern sozusagen, ne? Und dann damit konfrontiert zu sein, dass andere das vielleicht gar nicht ansprechen, ignorieren, obwohl jeder das mitbekommt, ne? Also da ist dann so ein Elefant im Raum, den jeder irgendwie ignoriert und da muss man einfach drüber stehen, ne? Das ist
Das wird so von dir erwartet, weiß ich nicht, mit 15, 16, 17 weiß man es auch gar nicht anders. Dann ist es so, war auch nochmal eine andere Zeit, muss man auch sagen, aber du weißt gar nicht, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Also, weil wenn ich jetzt zu meinem Trainer gehe oder irgendwo hingehe und die mich dann aber nicht supporten, dann fühlst du dich ja noch schlechter, dass du das überhaupt angesprochen hast. Heute kann dieser Elefant im Raum sein und ich kann der Einzige sein, der dann dafür einsteht, aber dann mache ich das, weil ich bin älter geworden, ich habe ein bisschen was in meinem Leben erlebt, aber zu dem Zeitpunkt weißt du gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und das ist halt einfach, das ist irgendwo traurig. Nichtsdestotrotz sehe ich das jetzt irgendwie aus einem anderen Blickwinkel. Naja, wir müssen irgendwie selbst auch für gewisse Themen und Dinge einstehen, weil ein anderer Mensch oder ein weißer Mensch, um so zu sagen, der kann das vielleicht gar nicht so relaten, der fühlt das vielleicht gar nicht so und sieht Dinge oft aus einer anderen Perspektive, bis du ihm das vielleicht aufzeigst, ne? Oder halt ihm einen Spiegel vors Gesicht, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein weißer Mensch irgendwie in einen Raum voller schwarzen Menschen kommt und angeguckt wird, was hier in Deutschland nicht die Normalität ist, aber dann fühlt man sich nicht so cool. Je nachdem, wie man angeguckt wird. Und ich glaube, da verbessern wir uns schon. Aber wie gesagt, das ist 15 Jahre her. Und vor 15 Jahren war auch noch vieles anders.
Ja, spannend. Und du hast gerade gesagt, dass du heute da anders mit umgehst, ne? Also, und du dich da auch schon traust, einfach zu sagen, was du denkst und auf Missstände hinzuweisen. Und du machst das auch, selbst wenn du der Einzige bist im Raum. Ja, also warum... Ist dir das jetzt zum Beispiel auch wichtig? Also das würde mich total interessieren, auch im Kontext der Verantwortung, die du ja jetzt auch trägst. Du bist ja heute Geschäftsführer, du bist selbst auch Co-Founder, du leitest Menschen. Warum ist dir das wichtig, auch in der Position was zu sagen?
Ja, weil einfach das Verständnis irgendwie füreinander. Ich versuche tatsächlich durch die Welt zu gehen und den Menschen in erster Linie zu betrachten. Das ist mir egal, welche kulturelle Hintergrund der hat, aus welchem Land der kommt, welche Hautfarbe der hat, so, sondern auf gut Deutsch gesagt, wenn der Mensch ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch. Egal ob schwarz, weiß, Türke, Marokkaner, Angolaner, ist egal. Mhm. So, ne? Also so versuche ich das zu leben. Ist nicht immer ganz einfach, aber das ist so irgendwie mein Weg, den ich fahre. Und ich glaube halt einfach, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ne? Und ich denke, in Deutschland ist es das erste Mal so richtig angekommen durch Black Lives Matter. Wo auch viele Diskussionen drumherum stattfanden, weil so, ich glaube auch zwischen meinem Bruder und mir sehr viel immer hin und her diskutiert, weil er gesagt hat, naja gut, wenn nur Menschen auf die Straße gehen und daraus weiter dann nichts passiert, dann war das einfach nur ein Protest, der dann vielleicht mal kurz irgendwie Menschen bewegt hat, aber kommen wir dadurch wirklich weiter? Und dann war halt irgendwie immer das Thema, okay, du musst halt in diese Strukturen reinkommen, weil es gibt halt Missstände immer noch in, die strukturell veranlagt sind, die musst du versuchen aufzubrechen. Das ist keine Sache von 1-2 Jahren, sondern du musst selber in gewissen Branchen aktiv sein, präsent sein und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein bisschen der Ursprungsgedanke von B&B. Ne? Also daraus ist das Ganze auch tatsächlich entstanden, weil wir gesagt haben, okay, wir können nicht immer verlangen, dass andere irgendwie Change vorantreiben oder Change ins Leben rufen, sondern du musst erstmal selbst für dich einstehen und dann kannst du Partner auf diesem Weg finden, die dich begleiten und die sagen, ey, boah, aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ihr habt recht, das supporten wir, da gehen wir mit. Aber wenn man das selbst nicht macht, also wie kann ich das erwarten, dass irgendwer anders was macht, wenn ich nicht mal selber dafür einstehe, weil ne, das muss ja irgendwie der Start von all dem sein. Genau, und deswegen finde ich auch gerade dieses Interkulturelle, was wir jetzt auch mit der Kampagne haben, Menschen müssen verstehen, Missverständnisse müssen angesprochen werden, klar aufgezeigt werden, aber ich glaube schon, dass dieses Interkulturelle auch auf beruflicher Ebene, das Zusammenarbeiten und das gegenseitige Verständnis, ne, dafür, warum denkt ein Mensch so, wie er denkt. Das ist meistens aus Kindheit, aus dem, was die Eltern mitgegeben haben. Und das resultiert dann wieder daraus, was die von ihren Eltern mitbekommen haben. Hm. Ich glaube, das ist ein Rattenschwanz und den gilt es langsam aufzubrechen. Und es gibt sehr viele Menschen, ich meine, wir kommen aus dem Rheinland, hier sind alle herzlich, alle offen. So, ich liebe das an dem Rheinland. Aber auch hier musst du Themen immer wieder ansprechen. Und ja, ich glaube, das ist so den Weg, den wir fahren und das, was wir einfach auch wichtig finden. Das, weil am Ende des Tages soll es ein Miteinander sein, es soll kein Gegeneinander sein. Und das ist in erster Linie ganz, ganz wichtig.
Ja, und das Wie ist ja auch immer wichtig, ne? Also das immer wieder ansprechen und das Wie das angesprochen wird, weil, ne, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, wie empfänglich du empfindest, dass die Gesellschaft ist für solche Themen, ne? Also die genau das angehen, was man so gewohnt ist und womit man aufgewachsen ist und so weiter, weil das erfordert ja auch wieder, also es zum einen gibt es eine sehr hohe emotionale Komponente in solchen Themen, die man nicht vergessen darf, ne? Man kann nicht wie mit einem Schlagbohrer oder was auch immer einfach durch die Wand und gucken, was passiert. Hauptsache, das Loch ist jetzt da oder so. Sondern man muss ja schon irgendwie gucken, was ist das Ziel, was man dabei verfolgt. Und ist die Person oder die Zielgruppe eigentlich überhaupt empfänglich, ne?
Total. Also ich glaube, du kannst einem Menschen, der irgendwie 60 plus oder 70 plus ist, den kannst du sehr schwer bekehren, belehren, weil der hat 70 Jahre lang irgendwie gewisse Werte mitbekommen und vor 70 Jahren war das Leben hier auch einfach noch anders. Schwierig, glaube ich. Die kannst du bekehren, aber es ist schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Gehör offener wird dafür bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also du lässt eine gewisse Ebene zu, die eigentlich noch viel tiefgreifender sein könnte. Aber dann heißt es halt oft, ja, okay, dann wird das Thema so ein bisschen gar nicht belächelt, aber versucht dann irgendwie runterzuspielen. Und da muss man, glaube ich, irgendwie gucken, okay, du musst immer mal wieder ansetzen, du musst gucken, wie tiefgründig kann man wirklich gehen. Aber es ist halt einfach ein und da braucht es ein Verständnis, was so tief in die Vergangenheit reicht. Du musst die Vergangenheit irgendwie aufarbeiten, um zu verstehen, warum sind Dinge in der Gegenwart so und warum vielleicht auch in der Zukunft von morgen noch so, aber hoffentlich in der Zukunft von übermorgen nicht mehr. Ja, und da könnten wir ganz weit zurückgehen zur Kolonialzeit, musst du sogar. Ne, da musst du dir eigentlich sogar den Lehrplan angucken und sagen, okay, müssen wir über, also ich weiß, dass gewisse, wenn wir jetzt mal auf Kriege gehen, ich weiß, dass gewisse Kriege auch gerade in Europa wichtig sind, aber du musst eigentlich auch gucken, okay, Europa und Afrika, Kolonialzeit, warum sind Dinge so, wie sie sind? Und wenn das aber nicht irgendwie durchgenommen wird, woher soll der heranwachsende Mensch verstehen, wie die Zusammenhänge sind? Aber was heutzutage passiert ist, du musst selber auf die Suche gehen. Du musst das erstmal das Interesse dafür haben, musst selber auf die Suche gehen, um dann verstehen zu können, okay, nicht alles, aber vielleicht 60-70% von dem, was ich in der Schule mitbekommen habe, entspricht ja so gar nicht der Wahrheit oder ist eine abgeleitete Wahrheit. Und dann hast du halt das Thema, okay, warte mal, meine schulische Bildung, die haben mir das und das mitgegeben und das musst du dann einfach in Frage stellen.
Ja.
Ganz genau.
Das ist ein sehr langwieriger Prozess, ne? Und auch ein sehr anstrengender Prozess. Und nicht nur anstrengend, sondern du musst ja dann auch, also du musst ja dann ein Stück weit dich selbst auch hinterfragen, ne? Also, und das ist harte Arbeit, ne? Also sich in dem zu geben, das frage ich mich persönlich auch immer wieder, ne? Also gerade durch die Gespräche, die ich führe, wie denkt ein Mensch oder wie muss ein Mensch denken, der sich vor die Tatsache stellt, dass irgendwie die Hälfte seiner Vergangenheit irgendwie teils gelogen oder verleugnet oder wie auch immer ist, ne? Also das tut ja auch was mit dem eigenen Ego, mit dem Selbstwertgefühl, ne? Das ist ja alles verbunden mit der eigenen Identität, mit dem Patriotismus, den man irgendwie innerlich spürt, mit, ne, den Dingen, die man jeden Tag sieht. Also ich meine, fängt an bei einem, weiß nicht, einem Klavier, einer Tasse, die Materialien, die du jeden Tag benutzt und so, ne? Das ist schon sehr, sehr harter Tobak. Ich persönlich kann nicht sagen, ich weiß jetzt, wie man es macht oder so, aber ich kann auf der einen Seite total verstehen, wenn Menschen sich so krass emotional aufregen darüber, ne? Weil man wirklich nur so weit sehen kann und allein diese Frage, sich selber zu hinterfragen, das ist, steigt schon so vielen Menschen über den Kopf und da will man sich gar nicht drüber mit beschäftigen, weil das Leben hat ja eh schon so viele Dinge, über die man sich beschweren müsste, die man ändern müsste im Alltag und dann sind wir noch so tief graben.
Ja. Ich meine, das ist genau das, ne? Irgendwie versuch das zu ändern, was du wirklich beeinflussen kannst. Mhm. Geschichte. Also die Geschichte kannst du nicht rückgängig machen, erstens das, aber du kannst einfach vielleicht deinen Beitrag dazu leisten, dass es in Zukunft besser wird. Mir ist klar, dass wir den Holocaust um Hitler irgendwie hier in Deutschland als sehr hoch ansehen, ne? Also mit das schlimmste Verbrechen, was es gab, verstehe ich, weil das in Bezug auf Deutschland ist, ist vollkommen okay. Mhm. Aber gucken wir uns die Geschichte an und gucken, was alles passiert ist auf der ganzen Welt. Dann gibt es durchaus, ich meine, wir beide sind jetzt Kongolesen, lass uns König Leopold den II. Rausnehmen. Also man kennt die genaue Zahl gar nicht, wie viele Menschen im Kongo gestorben sind. Und ich will es gar nicht aufwerten im Sinne von, ey, was ist besser, was ist schlechter, weil jeder Mensch, der nicht auf natürlichem Weg stirbt, ist ein vergeudetes Leben. So, ne? Aber lass uns auch darüber reden. Ich glaube, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass vielleicht das Verständnis dafür besser wird, dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen, weil alles ändern kannst du nicht, das wird nicht funktionieren, aber du kannst, glaube ich, irgendwie deinen Beitrag dazu leisten, dass es doch besser wird.
Ja, und dein Beitrag, deinen eigenen Beitrag, wie würdest du den beschreiben? Also hat das was mit deiner BNB-Verbindung zu tun?
Boah, lange Zeit habe ich, glaube ich, gar keinen Beitrag geleistet. Also wenn ich so ein bisschen zurückgucke, ich hatte viele verschiedene Freunde, manche sind geblieben, manche sind gegangen. Und da muss ich so ein bisschen aber auch zurück dahin gehen, wie ich aufgewachsen bin, weil ja, das war alles schön und alles gut und ich hatte den Support und alles. Aber du musst dir vorstellen, ich bin in Bonn in einem Dorf groß geworden, wo, glaube ich, früher zwei schwarze Familien gelebt haben. Das waren wir und noch eine andere. So, zwei Dörfer weiter aber sind sehr viele Bekannte von uns, die leben da. Und meine Eltern sind aber, glaube ich, bewusst nicht mit dahin gezogen, sondern sie wollten sich irgendwie davon abkapseln. Und heutzutage verstehe ich gar nicht, warum, weil so ein bisschen Identität und Kultur dann für mich oder auch für meine Geschwister irgendwo auf der Strecke liegen geblieben ist. Ja, sie hatten da vielleicht einen anderen Ansatz, haben gesagt, ey, wir wollen, dass unsere Kinder irgendwie vielleicht, und ich nehme es ihnen auch gar nicht übel, ja, weil der Gedanke vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir wollen vielleicht, dass unsere Kinder mehr mit deutschen Kindern unterwegs sind, da groß werden, um aus der Möglichkeit, die wir denen jetzt irgendwie geboten haben, etwas zu schaffen. Heißt ja aber nicht, dass das die Kinder, die in dem anderen Dorf groß geworden sind, das nicht haben. Also sie haben es ja auch und sie leben ihre Kultur. Ne? Mhm. Aber so, alles gut. Ich stempel das ab unter gut gedacht, schlecht gemacht. Irgendwie sowas. Ne? Aber
gutes Integrieren. Ich kann das total verstehen. Meine Eltern haben das auch. Irgendwann sind sie auch in diese Richtung gegangen mit einem Umzug, wo wir auch die einzige schwarze Familie waren in der Umgebung. Und da ist auch der Gedanke gewesen, so gut integrieren wie möglich, ne, so dich anpassen und gucken, was kannst du mitnehmen, ne, was wir euch ja einfach auch nicht geben können, weil wir die Kultur nicht so gut kennen, ne, und das war auch ganz wichtig, weil unsere Eltern konnten uns wirklich nicht gewisse Dinge mitgeben, weil sie sich nicht so gut auskannten, selber nicht so gut an die Hand genommen wurden, und da muss man einfach gucken, ne, was ist da der beste Weg, die Nachbarn, die Umgebung, die Schüler, die Schule, die halt ne, mehrheitlich weiß ist. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Ich weiß nicht, kannst du das für dich auch so sagen?
Guck mal, es hat, was das angeht, hat es definitiv geklappt. Mhm. Am Ende ist es so, dass wir über verschiedenste Wege dann doch wieder an Freunde geraten sind, die halt auch schwarz sind.
Ja,
so,
dito.
Das sind unsere Wegbegleiter, was jetzt nicht heißt, ja. Ich habe nur schwarze Freunde. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, so bei mir sind die Werte ganz, ganz wichtig. Und das ist so Familie, Loyalität, ne? All das sind so Themen, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Und ich mag Menschen, die genau das auch irgendwie sehr hoch ranken. Und dann ist die Hautfarbe in erster Linie egal. Aber ich habe natürlich auch schon mehrheitlich schwarze Freunde. So, und das ist doch vollkommen okay. Mhm. Und die connecten aber auch gut mit meinen weißen Freunden. Von daher ist es so, wie es ist, perfekt, fairerweise. Und ich verstehe das voll, ne? dieses Integrationsthema, was meine Eltern damit anstoßen wollten. Wie du selber gerade gesagt hast, da sind wir nicht die Einzigen. Und es hat geklappt, ja, total. Hätte vielleicht aber andersrum auch geklappt. Deswegen, wir wissen es nicht, aber ja.
Ja, du bist jetzt den Weg gegangen und du hast ja eingangs gesagt, dass du sehr, sehr viel im Sport, im Fußball unterwegs warst, aber du bist ja jetzt nicht mehr, sag ich mal, aktiv in der Form im Fußball, wie du es damals warst, sondern hast ja immer noch eine Rolle im Sport oder der Sport hat eine Rolle in deinem Leben, sagen wir so. Du bist aber einen anderen Weg gegangen und hast gegründet, bist Geschäftsführer geworden. Führ uns da doch mal durch diesen Pfad deines Lebens.
Ich versuch's mal. Also, wie ich schon eben gesagt habe, ich glaube, Black Lives Matter war so der Ursprung des Ganzen. Ja, man hat sich natürlich im Vorfeld schon irgendwie unternehmerisch aktiv geworden und versucht, weil man irgendwann gesagt hat, okay, naja, es gibt so viele Potenziale hier, warum nicht auch gründen? Ja, wenn ein Mensch irgendwas geschafft hat, warum kannst du das dann nicht auch? So. Mhm. Dann kam die Black Lives Matter-Thematik, dann kam die Diskussion darüber, okay, wenn wir wollen, dass irgendwas geändert wird, wenn wir Gehör haben wollen, dann müssen wir auch in gewissen Unternehmensbranchen unterwegs sein. Das ist einfach Fakt, weil wir dann eine gewisse Sichtweise vielleicht auch vertreten können, indem wir Leute beraten, Leute mit an die Hand nehmen können. Und so ist B&B eigentlich entstanden. Oder das waren so die Gründungstage von B&B. Und dann war es aber halt auch so, dass ich in diesem B&B-Kosmos erstmal keine so große, ich war halt Co-Founder und habe halt keine so große Rolle eingenommen, weil da der Sport immer noch irgendwie auch zumindest gleichwertig auf dem Level der Firma stand. Ich habe damit noch meinen Unterhalt verdient und habe halt geguckt, wie kann ich irgendwie beides balancieren. Habe mit meinen weiteren Partnern natürlich ein Team gehabt, die das dann auch gebackt haben, die dann irgendwie noch mal mehr da reingegangen sind als ich. Was dann irgendwie von Zeit zu Zeit auch geändert hat, weil ich A, mich vom Fußball immer so ein Stück weit mehr verabschiedet habe und B, halt, ja, glaube ich, mit meiner Rolle oder mit meinem Dasein, ich werde oft als irgendwie empathischer und sympathischer Typ beschrieben. So, ich bin eigentlich kein streitsüchtiger Mensch. Ich bin, bei mir soll Harmonie stattfinden. Heißt nicht, dass ich mich irgendwie über den Tisch ziehen lasse oder sonstiges, aber ich will eigentlich in Peace leben und so lass uns gemeinsam weit gehen. Das ist so meine Vorangehensweise und habe dann immer mehr eine größere Rolle auch in dem B&B-Kosmos mir natürlich auch irgendwo genommen, aber auch bekommen, wo ich aber halt auch mein Sport-Background, wo der halt auch wichtig war, weil wir ganz am Anfang sehr viel mit Sportlern gearbeitet haben und so weiter und so fort. Und ich die Jungs dann halt betreut habe, weil ich selber aus der Bubble kam, weil ich irgendwie kommunikativ sehr gut bin und das Ganze dann so ein bisschen deren Beweggründe nachvollziehen konnte, wissen konnte, wo, in welcher Situation befinden sie sich gerade und wo wollen sie hin. Und genau das hat mir halt in der Gründung von B&B sehr viel geholfen.
Ganz kurz, du sagst B&B für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen. Kannst du einmal kurz beschreiben, was ist B&B, wofür steht es vielleicht auch und was macht B&B?
Okay, das mache ich gerne. Die Frage haben wir voll oft irgendwie Leuten gestellt, was glaubt ihr, wofür steht B&B? Und wir haben die kuriosen Sachen gehört, meistens war immer irgendwas mit Black dabei, aber tatsächlich ist es nicht, sondern B&B steht für Biso na Biso, ist Lingala und ist halt, wie versuchen wir das immer zu übersetzen, wir unter uns oder auch, wir setzen das gerne immer in den Kontext irgendwie einer für alle und alle für einen, sondern so, dass es ein Gemeinschaftsgefühl ist, so versuchen wir das einfach in den Kontext zu setzen und B&B ist am Ende des Tages eine Kreativ-/Marketing-Agentur mit dem Schwerpunkt zu empowern, mit dem Schwerpunkt Culture Building, Culture Beratung, Consulting an Unternehmen, Einrichtungen, aber auch an Personen des öffentlichen Lebens weiterzugeben, um genau diesen Impact zu hinterlassen, von dem ich gerade gesprochen habe. Ne? Empowern schwarze Menschen irgendwie, vielleicht dieses Selbstvertrauen, was ich in meiner Jugend bekommen habe, die das vielleicht nicht bekommen haben, das mitzugeben und aber auch, wir nennen es immer so schön Cross-Culture Consulting, zwischen Corporates, die das vielleicht gar nicht, die nie Berührungspunkte vielleicht mit diesem Culture-Element bekommen haben, genau das aufzubauen, um zu sagen, ey, guck mal, wie viel ist aus der Culture raus entstanden und was ist am Ende des Tages Culture? Culture ist sehr blacklastig, ist sehr von schwarzen Menschen geprägt. So dieses ganze cool sein, hip sein, so, wo ist der ganze Ursprung? Und wenn ihr es authentisch aufziehen wollt, wie müsst ihr es kommunizieren, damit es auch genau so angenommen wird?
Okay, das heißt also, der Fokus ist schon auch darauf, Kultur mit dem Schwarzsein zu verschmelzen. Ja, also zumindest den Einfluss der Kultur mit schwarzer Kultur, sag ich mal, sehr deutlich zu machen und den, ich weiß nicht, kann man sagen, aufpeppen oder?
Ja, also das ist es schon. Auch hier ist es kein Gegeneinander, sondern es ist eher ein Aufzeigen. Ey, guck mal, das ist der Ursprung des Ganzen und wie könnt ihr das vielleicht auch für euch nutzen, um neue Zielgruppen zu erschließen, um jünger und hipper zu werden, aber auch um viel mehr Menschen abzuholen, weil auch machen wir uns nichts vor. In der ganzen westlichen Welt wird Afrika immer noch als irgendwie schwacher Kontinent da gesehen, aber das Wachstumspotenzial ist da enorm. Und die Mittelschicht, die es vielleicht damals nicht gab, die wächst immer mehr, bedeutet auch mehr Kaufkraft. Also ne, auch Corporates werden irgendwann überlegen müssen, ey, vielleicht muss ich auch noch mehr auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden, weil das ist der dicht besiedelte Kontinent, bedeutet die Kaufkraft wird immer steigen. Und das ist so ein bisschen, das musst du halt versuchen, gerade auch in der Unternehmenswelt den Leuten klarzumachen. Da gibt es so viele Potenziale. Für beide Seiten, ne? A, für Consumer und auch für Brands. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir seitdem her versuchen, irgendwie mitzugeben.
Okay. Das heißt also Fokus auf die junge Generation und nachhaltige Eigenwerbung auch, ne? Und Nutzung der eigenen Produkte, der eigenen Marke, um vielleicht neu und innovativer zu denken, fortschrittlicher zu denken. Und jünger zu denken auch.
Ja.
Und ihr macht das ja jetzt auch mit eurem nächsten großen Projekt, durch das wir uns ja jetzt auch zum Beispiel kennengelernt haben, Mwanambuka. Vielleicht kannst du da ja mal die Brücke schlagen. Also ist das damit auch verbunden, dass ihr im Prinzip auch da sagt, hey, schau mal, zum einen könnt ihr eine neue Zielgruppe erschließen, zum anderen auch da ein besseres Verständnis von Afrika bekommen durch diese Kampagne. Wer ist da überhaupt eigentlich die Zielgruppe und wer wird da von euch betreut?
Für die es nicht wissen, Mwanambuka ist auch Lingala und es heißt übersetzt so viel wie Kind des Landes. Ja, das ist einfach so, wenn man, ich meine, du wirst es auch kennen, wenn du irgendwie jemanden triffst, der aus dem Kongo kommt und du weißt am Anfang nicht, aber kriegst in einem Gespräch raus, dass jemand aus dem Kongo kommt, dann kannst du sagen, ach, Mwanambuka, so, das ist, jeder fühlt sich damit related, das ist so, wenn du das hörst, ist es direkt so wie ein Zusammenhalt, selbst wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, wir treffen uns hier irgendwo in Deutschland und dann ist direkt so ein Zugehörigkeitsgefühl.
Ja.
Genau, und ja, das ist diese Kampagne, die Mwanambuka-Kampagne ist irgendwie auch aus dem Ursprung von B&B entstanden. Die ist in der Kooperation mit der Welthungerhilfe. Tatsächlich gibt es uns jetzt fast 4 Jahre und vor 4 Jahren war das so unser erster Ursprungsgedanke, etwas aus der afrodiasporischen Community zu machen für den Kongo. Warum der Kongo? Weil wir als Gründer Kongolesen sind, deswegen liegt es nahe, dass der Kongo ist. Heißt aber nicht, dass immer nur der Kongo sein muss, sondern ich glaube, dass wir hier in Deutschland eine große, gute Community sind, die füreinander einstehen muss. Und dann ist es in erster Linie oder sollte es in erster Linie egal sein, ob es jetzt erst mal um Kongo geht und danach um Ghana geht oder um die Elfenbeinküste. So, ich glaube, es geht mehr um dieses Wir-Gefühl, was man irgendwie aufbauen muss. Und das hatten wir tatsächlich mit der Welthungerhilfe vor fast 4 Jahren schon versucht. Vielleicht waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Vielleicht war das Verständnis von der Welthungerhilfe, auch wenn die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind und da viele Projekte haben, vielleicht war das Verständnis dafür auch noch nicht so weit. Jetzt sind neue Leute da, Leute, die auch aus einer gewissen anderen Welt kommen, aus der Corporate-Welt, die andere Themen gesehen haben, vielleicht ein anderes Verständnis dafür haben. Und jetzt ist anscheinend die Zeit dafür, genau diese Themen anzusprechen und ins Leben zu rufen. Mhm. Genau, und der kam, wie ich schon gesagt hatte, das ist eine Kampagne, die aus der Community heraus entstehen soll, bedeutet auf Augenhöhe mit der Welthungerhilfe, weil die Community, und da zählen wir uns auch zu, am besten weiß, wo ist der Need. Und das soll nicht den Eindruck erwirken, dass es vielleicht von oben herab ist, irgendwie von der Welthungerhilfe, dass die alles vorgeben, sondern es war ein guter Austausch, es ist auch ein stetiger und guter Austausch. Wie können wir supporten? Weil wir glauben, dass wir die Kraft der Community bündeln können und die Welthungerhilfe auf der anderen Seite dieses strukturelle Know-how und das strukturelle Netzwerk auch gerade vor Ort hat. So, ne? Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel kann das eine Blueprint sein, auch für viele weitere Kampagnen, die aus der Community raus entstehen, wo wir einfach ein Stück weit was zurückgeben können. Es gibt wahrscheinlich viele Männer und Frauen da draußen, denen es ähnlich geht wie mir, die vielleicht immer noch auf der Suche nach ihrer Identität sind. Die habe ich jetzt ein Stück weit mehr schon gefunden, aber ich glaube, das ist so ein Prozess. Und ich glaube, Teilnahme an dieser Kampagne, egal in welcher Art, ob man spendet, ob man an Challenges teilnimmt, die wir machen, ob man sich reinliest, ob man das Ganze verfolgt. Ich glaube, jede Teilnahme ist ein Gewinn dafür.
Mhm. Und wenn du sagst supporten, dann geht es darum, dass die Kampagne unterstützt wird, die jetzt durch die Hilfe der Welthungerhilfe im Kongo selbst durchgeführt wird. Ja, also habe ich das so richtig wiedergegeben?
Genau, also die Welthungerhilfe macht das ja so, dass sie vor Ort mehrere Projekte auch unterstützt und da aber immer mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Und wir haben halt gesagt, es ist halt ganz, ganz wichtig, wenn wir so eine Kampagne angehen, dass die Community mitentscheiden kann, wie wird diese Kampagne aufgebaut. Natürlich muss es irgendwen geben, der da im Lead ist. Ja, das sind dann wir in dem Fall. Und wir haben uns aber auch verschiedene Community-Partner oder auch verschiedene Plattformen wie Lux zum Beispiel reingeholt, Adan, DKJ, also das sind alles so Vereine, mit denen wir halt sprechen und auch zu gucken, okay, wie kann man das Ganze aufbauen, weil es soll ein gemeinschaftliches Ding sein und auch da sind ja nicht alles Kongolesen, ne? Es geht zwar um ein Projekt in Bunia, in der Provinz Turi, aber wie schon gesagt, das soll der Anfang sein und die Welthungerhilfe stellt halt einfach die Struktur dahinter. Ich glaube, es braucht irgendwie die Power, ja, dass dadurch eine Bewegung vielleicht entstehen kann, aber es braucht auch das strukturelle Know-how und die machen halt, sie leisten halt, oder ist eine Hilfsorganisation, die einfach Hilfe auch leistet, Support leistet, die da einfach besser verwurzelt ist, ja, sage ich mal, die aber auch sich der Probleme bewusst ist, die eine Hilfsorganisation hat.
Und wenn du sagst, die ist dort verwurzelt und die ist sich der Probleme bewusst, ist das der Grund, weswegen ihr die WHH als Partner gewählt habt? Oder also wie kam es, dass ausgerechnet die jetzt von euch auch ausgewählt werden? Ne? Weil das ist ja auch ein gegenseitiges sich auswählen. Und es gibt ja nicht nur die WHH als potenzielle Gruppe, Organisation, die im Kongo Hilfeleistungen dort anbietet.
Ja, ich glaube, das ist über die Zeit entstanden. Wie ich schon gesagt habe, vor fast 4 Jahren waren unsere ersten Berührungspunkte, die dann nie so richtig abgebrochen sind, sondern sie waren mal wärmer, mal kälter, aber man ist irgendwie immer in Kontakt geblieben und ich glaube auch das. Und es wurde immer auch von unserer Seite immer wieder an dem Konzept gefeilt, also immer und immer wieder. Und dann hast du halt irgendwie gemerkt, ich glaube, dass man über 4 Jahre hinweg in einem gewissen Zeitraum immer wieder im Kontakt bleibt und auch guckt, was hat sich vielleicht wie weiterentwickelt, wo gibt's Möglichkeiten, hat uns einfach ein gutes Gefühl auch gegeben und die Transparenz halt einfach, weil wenn man, also ich bin jetzt selber kein Experte da drin, aber weil ich weiß, dass es bei der Welthungerhilfe so läuft, also man kann freie Spenden tätigen, von denen die Welthungerhilfe wahrscheinlich auch ganz, ganz viele bekommt und natürlich gibt es da Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen und so weiter und so fort und Spenden fließen dann auch in die unterschiedlichsten Projekte. Du kannst aber halt auch projektbezogen spenden und von den projektbezogenen Spenden fließen halt alle Spenden zu 100% in das Projekt rein. Und ich glaube, das gerade jetzt auch im Hinblick auf unser Projekt ist einfach brutal wichtig, dass Menschen verstehen, naja, was passiert mit dem Euro, den ich spende? Ja, weil das ist halt einfach, wir kennen die ganzen Geschichten, Hilfsorganisationen geben Unsummen an Gelder aus für Privatflüge und hast nicht gesehen. Also da wissen schon alle, dass das Image einer NGO darunter gelitten hat. Und natürlich wollen sie auch eine jüngere Zielgruppe erreichen. Sie wollen vielleicht auch mehr die afrodiasporische Zielgruppe sich noch stärker darin positionieren. Und dadurch hat es halt einfach gepasst, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann muss es auf Authentizität aus sein. Dann muss es auf Augenhöhe aus sein. Und es kann kein von oben herab sein, sondern wir müssen auf Augenhöhe sprechen können. Es muss gehört werden. Und ich glaube, da hatten wir bei der Welthungerhilfe halt einfach das beste Gefühl und wie ich schon gesagt hatte, die Zeit und dann war das so ein Zusammenspiel aus. Das Konzept, was wir vorgeschlagen haben, hat gepasst. Wie gesagt, die richtigen Menschen sind jetzt da auch an den richtigen Positionen. Das Verständnis dafür ist mehr da gewesen und wir haben gesagt, okay, komm, wir wollen es machen. Dass das aber erstmal sehr viel in Awareness stattfinden muss, ist auch der Welthungerhilfe klar, weil wie ich gerade gesagt habe, ne, wir kennen das Thema, wir kennen die Zweifel, die man hat an einer NGO, gerade als an NGOs in Afrika, da sind immer alle, sind irgendwie gefühlt da, aber leisten sie wirklich Hilfe? Und es ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, was wir einfach finden, dass Hilfe, Hilfe muss Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also wir müssen helfen, dass Menschen sich selber helfen können. Weil wenn du eine Abhängigkeit erzeugst, dann fällst du in alte Raster zurück, weil du dann immer die Hand aufhalten wirst und sagen wirst, ey, du hast mir jetzt zwar geholfen, aber ich brauche jetzt wieder was.
Ja, und wie ist das jetzt tatsächlich? Weil ich wollte tatsächlich auch in diese Kerbe greifen, weil du gesagt hast, Hilfe zur Selbsthilfe, und ich mich auch gefragt habe, okay, wie ist das denn mit lokalen Organisationen, ne? Also oder auch von Schwarzen gegründeten oder Kongolesen gegründeten Organisationen vor Ort, die ja vielleicht auch eine gewisse Verwurzelung dort haben, ne? Also wären das nicht potenzielle Partner, wo ihr sagt, okay, wir arbeiten mit jemandem, der vielleicht nicht so bekannt ist wie die WHH, aber dafür habt ihr eben viel weniger dieses Problem oder diese Herausforderung der Authentizität und dieser Reputation, ne, von Hilfsorganisationen, gerade wenn es welche sind, die aus dem Ausland kommen.
Da kann man, glaube ich, ganz schnell so ein bisschen an Greenwashing denken, dass man sagt, okay, irgendwie eine Hilfsorganisation nimmt sich jetzt eine schwarze Agentur und sagt, okay, wir wollen mal unser Image verbessern. Das Gefühl haben wir hier tatsächlich nicht, weil die Welthungerhilfe auch vor Ort immer mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Also es ist alles, du musst dir vorstellen, Headquarter der Welthungerhilfe ist in Bonn. Aber alles, was sie vor Ort machen, ist dann wiederum mit lokalen Vereinen. Ja, und auch wir haben in der Kampagne geguckt, auch wenn es teilweise nur an kleinen Positionen ist, wie können wir Locals in diese Kampagne integrieren, damit es nicht nur aus, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn wir rüberfliegen und irgendwie einen Film drehen, dann brauchen wir kein 10-köpfiges Kamerateam von hier. Vielleicht brauchen wir 1-2 Personen, die wir halt einfach brauchen von hier, sowas wie eine erste Kamera, Ton etc. pp. Aber wen können wir auch als Lokalen vielleicht einsetzen, um in kleinen Steps natürlich auch im Laufe dieser Kampagne zu zeigen, ey, wir wollen genau diese Verbindung, genau diese Brücke schaffen. Und die Welthungerhilfe hat uns ein sehr gutes Gefühl gegeben, auch gerade weil sie mit lokalen Partnern vor Ort zusammenarbeitet, mit denen wir auch schon, gerade Patrick in erster Linie, auch im Austausch war. Und ich glaube, das ist ja das, was ich auch eingangs irgendwie über meine Weltanschauung erzählt habe. Ich will ein Miteinander haben, und dann muss es nicht nur sein, ey, wir brauchen nur schwarze Vereine und schwarze Partner daran, sondern wie können wir es auch schaffen, miteinander zu arbeiten, und vielleicht, das weiß ich nicht, weil ich auch gar nicht so tief in dem Thema NGOs drin bin und gar kein Experte bin. Aber vielleicht hat die Welthunger ja genau diese Expertise auch in gewissen Sachen, die es braucht, um ein Projekt dann auch vernünftig umzusetzen. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein Miteinander auch für das kulturelle Verständnis super ist.
Das heißt, da auch eine bewusste Entscheidung dafür, dass interkulturell gearbeitet wird, um eben Brücken zu bauen zu, ja, anderen Menschen, anderen Organisationen, anderen Andersdenkenden, um zu zeigen, das geht auch selbst wenn es diese Andersartigkeiten gibt und diese Unterschiede, dass man da zusammenkommen kann.
Ganz genau.
Wie kann man da als Mensch, der sich das jetzt alles anhört und sich denkt, okay, will ich mir mal angucken, was kann ich da genau tun, ohne jetzt unbedingt sagen zu müssen, keine Ahnung, ich spende, sondern ich möchte mir das erstmal alles angucken, ne? Auch um erstmal zu schauen, okay, vertraue ich dem Ganzen, ich will mich daran tasten, ich will mich da jetzt nicht direkt drauf stürzen.
Ja, natürlich haben wir uns diese Fragen auch gestellt. Dann ging es halt darum, okay, alleine social-wise, okay, wie machen wir es? Erstellen wir einen neuen Account genau nur für diese Kampagne? Dann hat dieser Account aber noch gar keinen Buzz. Wie kriegst du Leute dahin? Und so weiter und so fort. Also haben wir gesagt, naja, wir sehen B&B grundsätzlich als ein Hub für schwarze Menschen oder für die Culture, sagen wir so. Und haben dann uns dazu entschieden, unseren B&B-Account für die Verbreitung dieser Kampagne als Main-Hub zu nutzen. Das heißt, du kommst auf den B&B Social Account und kannst da immer wieder dir Sachen nachlesen. Dann gibt's eine Landingpage, die wir erstellt haben, die die ganze Kampagne quasi hinweg durchlaufen soll und wo du dir eigentlich alles von A bis Z nachlesen kannst über das Projekt, über die Zusammenarbeit. Du kannst, wenn wir Aktivierungen haben, kannst du dir das angucken und so weiter und so fort. Und das Ganze wird natürlich, weil es authentisch sein muss, auch von der Welthungerhilfe gebackt. Die haben natürlich, das haben sie uns auch gesagt, wir haben natürlich nicht nur das Projekt. Also können wir können nicht nur 24/7 Wanambuka-Kampagne machen. Das verlangen wir aber auch gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen es in einem mainly über unseren Account laufen, aber du hast verschiedene Touchpoints in Berührung mit der Welthungerhilfe, wo du dich informieren kannst, wo du an Spendenaktionen teilnehmen kannst, an Gewinnspielen teilnehmen kannst, an Challenges teilnehmen kannst. Also die wird gespreadet über über Instagram, du kannst ja auf LinkedIn auf unserer Page Dinge nachlesen, über TikTok, da wird es Challenges geben. Also das versuchen wir schon wirklich, eine junge und dynamische Kampagne irgendwie auf ins Leben zu rufen, die im besten Fall so viele Menschen wie möglich erreicht und das einfach, weil wir glauben, ne, gerade dieses Konsum über kurze Clips, kurze Videos, ansprechende Inhalte, dass das ja Kampagnen sind, die man 2024, 2025 fahren muss.
Und welches Ziel verfolgt ihr dann damit ganz konkret? Also habt ihr so ein Oberziel am Ende, wo ihr nach der Kampagne schauen könnt, okay, das haben wir erreicht oder zu so und so viel Prozent oder so?
Natürlich laufen da immer so gewisse Parameter mit, es wird getrackt. Klar, Fundraising ist, müssen wir nicht drüber lügen. Fundraising ist natürlich immer ein Thema, was man sich auch anguckt, aber auch Awareness. Also wie viele Menschen haben wir erreicht? Wie viele Menschen haben aktiv daran teilgenommen? Ne, machst du eine Tanz-Challenge und benutzt einen Hashtag? Wie viele Menschen haben da mitgemacht? Machst du ein Gewinnspiel? Und auch bei einem Gewinnspiel, klar, geht's vielleicht dem einen oder anderen auch nicht immer darum, ey, was passiert so bei dieser Kampagne, sondern ey, ich will, keine Ahnung, diesen Gewinn gewinnen. Aber es geht einfach wirklich um die Teilnahme. Und das Ziel am Ende des Tages ist es, mindestens 100 Menschen in dieser Region, die ich eben genannt habe, bei ja Ausbildungen, bei Trainees zu unterstützen. Es geht natürlich, also du kannst immer nach oben skalieren, aber wir wollen mindestens 100 jungen Männern und Frauen irgendwie die Ausbildungen in ihr eigenes erstes Business ermöglichen. Und das ist halt eben das, was ich gesagt habe, Hilfe zur Selbsthilfe. Jemand irgendwie das Startkapital im Sinne von Know-how, Businessplänen, aber auch Geld mit an die Hand zu geben, zu sagen, du willst, weiß ich nicht, du willst Tischler werden, du willst ich glaube, da gibt's verschiedene Themen, ne? Aber du willst Tischler werden, du willst irgendwie, wir wissen, in Kongo wird auch oft gerne und viel gefeiert, du willst irgendwie Hochzeiten dekorieren, Seele dekorieren, whatever, so dass du jemanden dabei supportest, in wie baust du dein eigenes Business auf. Mhm. Dann haben wir das ganze Thema sogar noch weitergedacht, so an so eine, ja, an so eine Mentorship, wo Menschen in unterschiedlichsten Positionen einfach drinne sind, die wirklich viel, noch mehr als ich in ihrem Leben erreicht haben, hohe Positionen haben, viel, viel mitgeben können. Und ich glaube, wenn man da so eine Brücke schafft, haben wir ganz, ganz, ganz viel hinbekommen, dass nicht jemand irgendwie, ey, hier hast du einen Businessplan, hier hast du ein bisschen Startkapital und mach mal, sondern auch darüber hinaus ist es möglich, wenn ich Fragen habe, in einem One-to-One, in einem gewissen Zeitraum, also wie kann man das Ganze auch nachhaltig aufbauen? Und wenn das natürlich geklappt hat, lass uns gucken, was kann das nächste Projekt sein? Also das soll wirklich eine Blueprint für etwas ganz Großes sein, was man dann nicht ganz copy and paste, aber wo man sich Inhalte rausnehmen kann und sagen kann, hey, das hat gut funktioniert, wie können wir, welche Need gibt es gerade in Land XY, wie können wir da vielleicht supporten, ist die Welthungerhilfe grundsätzlich schon da, was können wir machen? Immer aber in Verbindung mit lokalen Vereinen, immer in Verbindung mit aus der Community raus, wir wollen als Community gehört werden, diese Möglichkeit haben wir jetzt gerade und deswegen fände ich es sehr schön, wenn so viele Menschen wie möglich daran teilnehmen.
Ja, hört sich sehr spannend an. Das heißt also, ein Blueprint für Hilfe zur Selbsthilfe, insbesondere für lokale Menschen im Kongo, in der Provinz Turi, hast du, glaube ich, gesagt. Und da geht es eben darum, Menschen dabei zu helfen, sich selbst aufzubauen, ne? Ihr eigenes Geschäft, ihr eigenes Business aufzubauen. Mindestens 100 Personen, die dann ihr eigenes Leben ja besser beschreiten können, wie auch immer, sich da selbst verwirklichen können anhand dieser Kampagne. Und wir werden natürlich sicherstellen, dass wir alle relevanten Links in den Shownotes festhalten, damit man da sofort durchklicken kann, um sich zu informieren und weiß, wo am besten anzusetzen ist. Das heißt also, für dich hast du im Prinzip durch diese Kampagne auch irgendwo die Ursprungsfrage, wenn so ein paar Schritte zurückgehen, beantwortet, nämlich wie du selbst auch deinen Beitrag leistest. Oder habe ich das jetzt nicht so richtig verstanden? Ist das mit so dieser Teil?
Doch, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich glaube, das geht auf unterschiedlichen Ebenen mit der Kampagne definitiv. Aber ich glaube, das kann jeder von uns auch im Alltag. Jeder kann seinen Beitrag leisten in ganz, ganz kleinen Momenten, die man sonst gar nicht wahrnimmt, ne? Aber da kann jeder irgendwie seinen Beitrag leisten. Wenn der Beitrag ist irgendwie, ich spende einen gewissen Betrag, dann ist das auch vollkommen okay. Wenn der Beitrag sein kann, ich will irgendwie im Knowledge Transfer irgendwie, ich habe ein gewisses Wissen, das möchte ich mit den Menschen teilen, helfen zur Aufklärung, wie zum Beispiel Lux, macht es super. Also, ne, da kann jeder, glaube ich, seinen Beitrag dazu leisten, da, wo er sich am wohlsten fühlt oder wie er sich am wohlsten fühlt. Und Natürlich ist jetzt BNB jetzt nicht nur, okay, wir, also klar müssen wir natürlich auch irgendwie leben und wir machen natürlich auch Projekte oder haben auch ja doch Projekte, die die vielleicht nicht nur immer mit Culture und dem Schwarzsein zu tun haben. Das ist auch klar, weil am Ende des Tages sind wir auch eine Company und wir müssen auch leben. Aber wenn wir das Ganze irgendwie verbinden können, dann versuchen wir das auch immer.
Und du hast gerade davon gesprochen, dass Menschen sich auch selbst ja einbringen können. Trifft das auch auf Monambuka zu? Also das heißt, man kann sagen, hey, ich habe hier dieses Talent und ich würde das gerne nutzen oder ne, für diese Kampagne irgendwie zur Verfügung stellen. Kann man auch in der Form helfen? Oder habt ihr dann da auch so, ne, wie du gerade gesagt hast, man kann spenden, man kann mitmachen, man kann teilen, man kann bei den Challenges mitmachen. Kann man auch darüber hinaus, dass man sagt, hey, ich finde die Kampagne so toll, ich wollte immer schon im Kongo zurückgeben. Etwas zurückgeben, kann ich mich irgendwie anders noch einbringen?
Ich sag, da sind wir sind ja auch nicht allwissend. Ne? Wir sind irgendwie für jede Hilfe, die aus der Community rauskommt, sind wir dankbar, wir sind offen, wir hören uns Themen an. Also wenn, klar, wenn es da draußen irgendwie, wenn Potenziale gesehen werden, die wir vielleicht im ersten Moment gerade nicht sehen oder auch dann noch nicht so weit sind, sind wir bei jeder Hilfe dankbar und man kann sich immer einbringen, weil am Ende des Tages, klar, muss man dann gucken, wo ist man gerade dran und was macht man jetzt irgendwie im nächsten Step? Nichtsdestotrotz, ja, ist, glaube ich, der Austausch ganz, ganz wichtig. So, und das ist einfach auch schon etwas, was uns weiterbringt, ne? Wenn wir vielleicht Veranstaltungen haben oder aber auch auf den Socials einen vernünftigen Austausch, der respektvoll stattfindet. Ich glaube, das ist etwas, wo niemand irgendwie Geld oder Sonstiges in die Hand nehmen muss, sondern einfach nur seine Zeit dafür hergeben muss, an Austauschen teilzunehmen, sei es unter Postings, sei es, wenn es Veranstaltungen gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, daran kann jeder irgendwie helfen und daran teilnehmen, ja.
Okay. Das heißt, ein Austausch mit einem Partner oder eine Zusammenarbeit mit einem Partner auf Augenhöhe, BNB und WHH, mit der Kampagne Monambuka. Die ist ja jetzt schon gestartet, ne? Das war jetzt im Ende November, soweit ich weiß, oder Mitte November.
Genau.
Und wie lange geht die Kampagne dann?
Die ist angesetzt darauf, dass sie ein Jahr geht. Mit den unterschiedlichen Aktivierungen, die wir dazu haben. Sie ist mainly social, aber auch immer wieder, wie schon gesagt, Aktivierungen. Und dann ist natürlich immer die Frage, okay, ja, dann geht sie ein Jahr und was passiert dann? Das ist ja, das habe ich ja eben schon mal versucht, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft zu geben. Okay, wie können so Kampagnen dann weitergeführt werden in Mentorship-Programmen oder? Also da ist, glaube ich, viel Potenzial, viel Luft nach oben, vieles, was man einbringen kann, vieles, was man machen kann. Deswegen hoffen wir erstmal, dass wir jetzt irgendwie die Awareness-Phase irgendwie super durchkommen, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, dass wir irgendwie eine aktive Community haben, die daran teilnimmt, die aber auch Spaß daran hat an dieser Kampagne. Ich glaube, wir wollen ja nicht irgendwie in eine Rolle fallen, dass wir sagen, ey, weiß ich nicht, das ist, also Missstände im Kongo, die kannst du überall nachlesen, aber wir wollen auch eine Kampagne von, wir wollen auf der einen Seite natürlich auf die Missstände hinweisen, aber wir sind auch so reich an Kultur, so reich an Lebensfreude, was wir halt gesagt haben, wir wollen keine Kampagne haben mit Bildern, weiß ich nicht, Baby, Blähbauch und Fliege im Auge. Das haben wir alles schon so oft gesehen und das wollen wir nicht sehen. Wir wollen sehen, was nicht heißt, dass alles auch im Kongo perfekt ist, aber wir wollen Stärke, wir wollen Selbstbewusstsein, wir wollen Freude verkörpern, weil am Ende des Tages ist das, so sind die Menschen. Nichtsdestotrotz gibt es Missstände, auf die hingewiesen werden muss und wo wir einfach unseren Beitrag dafür leisten wollen und ich hoffe, alle, die hier zuhören, auch.
Ja, ich hoffe das auch und ich kann definitiv dafür sprechen, dass ihr offen seid für Austauschen, dass ihr gerne zuhört und die Ideen austauscht. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, von daher alle, die uns zuhören, schaut euch unbedingt die Shownotes an und schickt eine Nachricht, also kontaktiert BNB da gerne und teilt eure Gedanken, eure Ideen, eure ja, Fragen, wenn die auch existieren, da seid ihr, glaube ich, ganz gut ja, versorgt. Bei Leo und Co. Leo, ich habe noch eine Frage zu deinem Werdegang, weil du ja auch gesagt hast, dass du bei BNB jetzt zwar in der Gesellschaft, also als Co-Founder auch gestartet hast, aber du hast ja immer diesen sportlichen Aspekt auch immer mitgehabt, ne? Und der Teil existiert ja noch auch neben BNB. Was genau machst du da auch? Ja, du bist da ja auch Geschäftsführer. Was ist da genau deine Rolle?
Ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Also bei B&B machen wir natürlich auch, wir machen Culture-Themen, wir machen auch sportlastige Themen. So, da haben wir dann damals angefangen, mit Profifußballern zusammenzuarbeiten, ja, Marketingaufbau zu machen, klassisches Marketing dann halt. Haben dann aber irgendwann, und ich glaube, das ist auch so eine Reise, wenn man gründet, man startet, fängt an und man fängt an loszulaufen. Ich will nicht sagen, dass wir uns irgendwo da mal selbst verloren haben, das nicht, aber du guckst natürlich, weil du musst halt auch irgendwie bei, du musst irgendwie leben, du musst Geld verdienen, das sind alles so Themen, die kreativ dann kommen.
Sein, ja.
Du musst kreativ sein, dann wächst dein Team mal, dann schrumpft dein Team mal wieder. Und das ist alles, glaube ich, jeder Gründer, der hier zuhört oder jeder, der schon mal gegründet hat, der kennt genau diese Probleme. So, nichtsdestotrotz gibt es uns und wir geben immer Gas und machen halt immer weiter. Genau in dieser Komponente kommt dann bei mir dieses Sportthema zustande, dass wir halt irgendwann mit einem, ja, wie soll ich sagen, dieses Sportthema kam dann, glaube ich, letztes Jahr extrem auf, dass eine neue Fußballliga gegründet wird, die Icon League, die von Toni Kroos und Elias Nährlich gegründet wurde und Robert Andrich, deutscher Fußballnationalspieler und Spieler bei Bayern 04 Leverkusen, mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir. Für ihn, ja, machen wir genau das Marketing. Und da kam es dann einfach zustande, dass für diese Liga, quasi für jedes Team, was in der Liga ist, auch eine Company gegründet werden muss, weil es ein Franchise-System ist. Und jetzt bin ich in dieser Company in der Geschäftsführung und kann so aber ganz schön meine Tätigkeiten, die bei B&B sind, die sowieso das verkörpern. Mhm. Ja, auf der einen Seite die ganze Culture-Thematik, aber auch die Marketing-Thematik kann ich jetzt mit der Geschäftsführung bei Two Stripes United, so heißt der Verein und so heißt auch die Firma, kann ich das Ganze verbinden. Und auch hier haben wir, musst du dir vorstellen, Robert Andrich und Felix Groß, der Bruder von Toni Groß, haben zusammen das Team. Und auch da haben wir im Kontext mit der Welthungerhilfe darüber gesprochen, wie können die beiden Jungs auch irgendwie etwas zurückgeben, ihren Impact hinterlassen. Und Rob und auch Felix sind Ambassadors des Jaleka Future Football Club in Malawi, wo Geflüchtete aus dem Kongo, aus Uganda, aus Malawi, wo es ein Camp gibt, wo Menschen einfach zusammenleben, wo es natürlich auch Probleme gibt, weil unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkünfte. Und da wurde ein Fußballverein draus gegründet. Und Rob und Felix sind jetzt Paten dafür. Und auch da machen wir immer schöne Aktionen rum. Also, ne, Fußball verbindet. Das ist einfach... Ich kann es einfach nur jedem, also nicht nur Fußball, ich meine, ich liebe Fußball, aber das muss nicht jedermanns Sache sein, aber Sport verbindet am Ende des Tages. Und in dem Fall verbindet Fußball. Und Rob und Felix, die vielleicht, die sich das Projekt angeguckt haben, auch wirklich interessiert sind, haben dann gesagt, klar, sowas wollen wir machen, wenn wir hier, weil wir hatten alles in unserer Jugend, ne? Und wir haben nicht diese Missstände vielleicht wie andere Menschen, aber wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Dinge besser werden, dass Dinge geschehen? Und auch das, ja, ist zwar alles fußballlastig, alles im Fußballkontext, aber wenn man so sieht, das ist, glaube ich, eine schöne Waage zwischen B&B und meinen anderen Tätigkeiten, weil man immer auch guckt, wo gibt es Möglichkeiten, auch immer wieder etwas zurückzugeben. Und ich glaube, wenn alle so denken und wir immer wieder versuchen, okay, wo gibt's da Ansätze, dann schaffen wir eine bessere Welt.
Ja, das glaube ich auch. Das heißt also, du bist da fußballerisch aktiv, mehr in der Geschäftsebene, ne? Und genau. Unterstützt da eben diesen neuen Verein, ja, mit der Wirtschaftlichkeit des Ganzen. Und
ganz genau.
Und hast aber auch da die Brücke geschlagen zu Afrika in dem Fall, ne? Malawi, dass da auch wieder zurückgegeben wird. Das heißt, du bist da schon auch mehr so im Projektmanagement, auch, ne, Connecting, natürlich, also abseits des Businessgeschehens tätig, ja.
Und guckst, ganz
wie
genau.
Kannst du da die ganz Punkte genau. verbinden.
Ja, also gar nicht nur dieses Stupid, also ich spiele in dem Verein da selber tatsächlich nicht. Ich kümmere mich um so diese ganzen Management-Tätigkeiten drumherum, Partnerships und so weiter und so fort, die wir dann größtenteils auch über B&B abwickeln. Aber auch immer Aussicht, okay, was können wir, wie können wir was zurückgeben, wie können wir was Gutes tun, wo gibt's Möglichkeiten, immer da irgendwie, glaube ich, zu gucken. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages liegen hier so viele Potenziale rum. Wie können wir die nutzen? Und die müssen, wie gesagt, die müssen gar nicht immer nur was mit Geld zu tun haben, sondern die können auch sehr viel mit Reichweite, also Menschen erreichen, dass man dabei hilft, Themen zu spreaden und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Ebenen. Und das glaubt man nicht immer. Man denkt immer nur, ja, Geld ist das Einzige. Nein, es gibt die unterschiedlichsten Themen oder unterschiedlichste Möglichkeiten irgendwie an so Kampagnen, an so Themen teilzuhaben, um seinen Beitrag zu leisten.
Was ist denn für dich so die Tätigkeit, die dir am meisten Spaß macht? Oder vielleicht auch anders gefragt, was an deinen Jobs macht dir am meisten Spaß?
sehr vielfältig sind sie. Also wie gesagt, ich habe immer diese Sportkomponente, die ist einfach da und das liebe ich halt einfach. Aber das Ganze verbunden mit ja, Themen, wo ich etwas zurückgeben kann, Themen, wo ich kreativ sein kann, aber auch ein Team zu führen oder ein Team aufzubauen, zu gucken, okay, wen braucht es, was braucht ein Team, damit es funktionieren kann. Das ist genauso wie in einer Fußballmannschaft, deswegen, du merkst bei mir, alles sehr fußballlastig, aber ich leite das gerne davon ab, also du brauchst auch in der Fußballmannschaft ein funktionierendes Teamgefüge, du absolut, musst irgendwie ja. gucken, dass du jeden in seine Position bringst, wo er am besten performen kann. Das ist bei einer Company genau das Gleiche. Ich brauche, ich brauche einen Grafiker keine Texte schreiben lassen, wenn Grafiken anfertigen sein Ding ist. Also, dass du wirklich auch guckst, wie führst du Menschen am Ende des Tages. Ne? Ich glaube, das ist so das. Und das es gibt viele, die können das. Es gibt aber auch viele, die können es nicht. Die sind dann eher Einzelgänger. Das heißt gar nicht, dass deren Qualifikationen nicht gut oder schlecht sind, sondern die sind einfach mehr für sich und brauchen das und wollen gar nicht in diesem Team arbeiten. Und es gibt manche Menschen, die dann eher, die das halt einfach auch brauchen, in einem funktionierenden Team zu arbeiten. Und ich glaube, diese Kombination aus all dem, ja, macht mir dann so viel Spaß an den beiden Jobs, die ich einfach habe. Und dass sie einfach noch miteinander verbinden kann, ist, glaube ich, so irgendwie der Best Case.
Ja. Ja, definitiv. Das können nicht sehr viele von sich sagen. Und das sage ich aus Recruiter-Perspektive, ein Bereich, in dem ich sehr lange auch tätig war. Wenn sich aber jetzt auch jemand dafür interessiert und sagt, hey, ich finde das so geil, was der macht, das hört sich so spannend an, ich liebe Fußball auch und am liebsten würde ich auch irgendwie ja managen oder ne, andere am besten auch nochmal zurückgeben, ja? Also du verbindest irgendwie the best of three worlds sozusagen. Wie kann man da in deine Fußstapfen treten?
Puh, gute Frage. Also ich versuche immer sehr humble zu sein. Ich weiß gar nicht, ob diese Fußstapfen so gut sind. I don't know.
In ähnliche Fußstapfen.
So, ne? So. Ja. Okay. Ja, da gehört vieles dazu. Ich glaube, irgendwie so von, ja, angefangen von meiner Kindheit über die Dinge, die ich erlebt habe, so Rückschläge im Sport, du lernst damit umzugehen, das ist ganz, ganz wichtig, widerstandsfähig zu sein, auch einen langen Atem zu haben, gerade in Situationen, wo nicht alles gut läuft und die wird es geben und die wird es immer wieder geben, dann aber den Glauben halt auch nicht zu verlieren, sondern weiterzumachen und da braucht jeder was anderes, so. Der eine hat seinen Weg zu Gott, der andere hat irgendwie die Familie, der eine hat beides, so. Jeder muss da, glaube ich, so seinen Weg finden und dann ist es harte Arbeit und natürlich auch irgendwie, ich meine, gerade diese Fußballbubble ist eine sehr elitäre Welt. Da kommst du nicht einfach so rein. Entweder bist du einer von denen, egal auf welcher Ebene, du warst mal einer, ne? Man hat dich irgendwo mal getroffen. Ansonsten ist es sehr schwierig, aber ich glaube, die Marketingwelt, da kommt man rein und darüber kommt man auch an Sport, gerade wenn man Sportliebhaber ist. Ich glaube halt einfach, es ist machen, tun und auch dann immer wieder nachjustieren. Ne? Heißt nicht, wenn du irgendwas studiert hast, dass du dann genau in der Richtung bleiben musst, sondern ne, guck, wo sind deine Interessen, was kannst du gut. Und ich glaube, dass das dann irgendwann so einen Weg ebnet aus, okay, wo will ich hin, wo gehe ich hin? Und ich mache meine Sachen jetzt, ich weiß nicht, vielleicht mache ich in 5 Jahren irgendwas anderes, I don't know. Mhm. Aber jetzt gerade ist das irgendwie so das, und es ist total anstrengend. Es ist brutal anstrengend, weil ich irgendwie nur auf Achse bin. Also ehrlich, ich spiele jetzt selber auch noch nebenbei immer noch so ein bisschen Fußball bei einem ganz anderen Verein. Und du kommst manchmal abends um 21 Uhr nach Hause und das Erste, was ich mache, bevor ich esse, ich mache den Laptop auf, weil ich muss irgendwas machen. Also es ist alles immer viel und ich krieg zu Hause auch gefühlt immer Ärger, weil du arbeitest so viel. Aber so, das ist, wenn du für dich selber was machst, hast du eine ganz andere Passion, einen ganz anderen Drive dahinter. Natürlich musst du auch immer irgendwie in der Waage bleiben, es muss irgendwie alles ausgewogen bleiben, aber du hast eine ganz andere Passion dahinter. Weil du selber willst, dass die Dinge funktionieren. Und wenn du tust und machst und auch lernst, aus deinen Fehlern lernst, ganz besonders das, weil du wirst Fehler machen, ich glaube, dann sind das erstmal gute Vorzeichen. Ich glaube, wenn man das alles, was ich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, wenn man das so verinnerlicht und guckt, wie man daraus ein Puzzle bauen kann, dann können das, glaube ich, viele auch. Vielleicht nicht ganz genauso, aber viele können dann auch irgendwie einen Weg irgendwie in den Branchen finden. Ja.
Das heißt also, gerade wenn es um Fußball geht, zusammenfassend vielleicht gesagt, macht es Sinn, früh anzufangen. Ja, also da schon sich früh in diese Richtung zu begeben, weil, also macht ja auch Sinn, ne? Gerade wenn man sich anschaut, wie diese Industrie aufgebaut ist. Man ist jung, man wird als Talent irgendwie entdeckt oder so, ne? Und trifft die richtigen Menschen. man ist noch fit, man muss ja fit sein, ne, wenn man den 90 Minuten lang ständig von links nach rechts laufen soll. Von daher, das macht zum einen sehr viel Sinn, aber wie du gerade schon gesagt hast, überhaupt das Marketing. Marketing ist ja auch ein sehr spannender Bereich, weil man sehr vielfältig arbeitet, also mit allen möglichen Industrien, ne? Das ist ja wirklich eine sehr schöne Sache, es sei denn, man ist angestellt in einem Unternehmen, aber an sich in einer Agentur kommt man da ja sehr, sehr rum, ne? Und kann überall reinschauen fast.
Also total, ich glaube, ja, gerade in der Agentur, du hast verschiedene Themen, du hast mal spannende Themen, mal langweiligere Themen, so wie das halt im Leben so ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, früh anfangen und immer wieder, wie ich schon gesagt habe, immer wieder justieren und auch zu gucken und das auch offen zu sein, ne? Offen zu sein für Neues. Ich glaube, ein gutes Netzwerk hilft immer, wenn man so, weil am Ende ist es People's Business. Machen wir uns nichts vor. Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen, mit denen du dich gut verstehst. Mit denen machst du dann halt auch, weiß ich nicht, mit denen machst du Aktivierungen zusammen, mit denen machst du Deals, weil es geht am Ende immer um den Menschen. Natürlich geht es auch viel um konzeptionell und wie arbeitet diese Person oder wie arbeitet die Company und wie gut sind die Ideen. Aber ganz viel ist auch der Mensch, der dahinter steckt. Mag ich den? Vertraue ich dem? Haben wir ein gewisses Verhältnis zueinander? Sind das wahrscheinlich schon mal 50-60%? Und der Rest ist dann halt einfach auch sehr viel, okay, wie ist der aufgestellt? Weiß ich nicht, was für Referenzen hat der etc. pp.
Ja, am Ende geht es immer um den Menschen. Das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich glaube, das können wir alle auch so unterschreiben. Am Ende geht es immer um den Menschen. Und das immer im Vordergrund halten, egal was man tut, ob man sich jetzt für Fußball, Marketing, beides oder noch was ganz anderes entscheidet. Am Ende geht es immer um den Menschen. Ja, und auch in dem Fall geht es heute oder um heute geht es auch um einen Menschen, um dich und deine Gedanken. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast auch und uns ein bisschen näher an diese sehr besondere Kampagne gebracht hast, Monambuka, die es so ja auch noch gar nicht gegeben hat im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das kannst du so auch bestätigen. Von daher ist es sehr, sehr spannend, so ein einzigartiges Projekt zu sehen und auch hier ein bisschen auseinanderzunehmen und besser kennenzulernen. Wir sind ja jetzt leider Gottes auch schon am Ende unserer Zeit angekommen, Leo. Aber ja, ich lasse dich natürlich nicht gehen, bevor ich dir auch meine 6 Blitzfragen gestellt habe. Und da bin ich gespannt auf deine Antworten.
Ich bin auf die Fragen gespannt. Ja, gerne.
Günstig oder teuer?
Teuer.
Konsum oder Minimalismus?
Früher Konsum, heute Minimalismus.
Glänzend oder matt?
Matt.
Karriere oder Familie?
Oh, ganz schwer. Geht auch beides?
Wie du magst, was du sagst, gilt.
Dann beides.
Okay. Online oder offline?
Offline.
Afrikaner oder Deutscher?
Das Beste aus beiden.
Das Beste aus beiden. Alles klar. Denn am Ende geht es auch um den Menschen.
Das ist richtig, genau.
Super. Dankeschön, Leo. Danke für dieses Gespräch. Es war eine große Freude. Und ich habe sehr viel gelernt und ich freue mich sehr auf die Ergebnisse von eurer Kampagne. Und wenn ihr Fragen habt, ich weiß gar nicht, kann man dich kontaktieren direkt oder soll man, auf welchem Weg soll man gehen?
Ich glaube, das Einfachste ist immer irgendwie über den Kanal B&B zu gehen. Ich glaube, dass da haben wir Leute, die dann alles irgendwie immer filtern und reingucken, okay, wo müssen Dinge dann irgendwie weitergeleitet werden. Ich glaube, das ist das Einfachste, um dann an der Kampagne dran teilzunehmen, weil da gebündelt einfach alles stattfindet. Macht das, glaube ich, am meisten Sinn. Und dann werden die Menschen dann schon irgendwie zu mir oder zu wem anders weitergeleitet. Und dann, ja, glaube ich, das ist so der einfachste Weg. Dann auch von mir einmal danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Ist nichts, was ich alltäglich mache, aber es ist irgendwie, ist doch gar nicht so schlecht. Es ist cool.
Ja, wie du schon gesagt hast.
Vielfalt,
macht
Spaß.
Ne?
Ja, ja. Total,
schön.
Total.
Das freut mich.
Ich hoffe natürlich auch, dass den Zuhörern gefallen hat, dass irgendwie die Kampagne verfolgt wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir hier etwas schaffen können, was eine Blueprint sein kann für viel mehr, was einfach noch in dieser Community drinsteckt. Und diese Potenziale müssen irgendwie geweckt werden. Ich glaube, das geht nur gemeinsam.
Ja, das glaube ich auch. Also Leute, schaut euch die Shownotes an und traut euch einfach mal auf BNB zuzugehen, euch die Kampagne näher anzuschauen und zu teilen, mitzumachen, teilzunehmen, soweit es geht. Da kommen noch ganz, ganz viele spannende Inhalte.
Yes. Ja.
Danke dir, Leo. Vielen Dank.
Perfekt. Ich habe zu danken.
Ihr habt es gehört, liebe Leute. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht darum, in die Kraft von Community und Kultur einzutauchen, um mit dieser Kraft durch kreative Projekte eine transformative Wirkung zu entfalten. Es geht darum, unser Verständnis von Entwicklungshilfe vielleicht neu zu definieren, kritisch, aber konstruktiv hinzuschauen, das Potenzial in Gemeinschaften und kreativen Projekten zu sehen, die die Welt ein kleines Stück besser machen. Ein Projekt wie zum Beispiel Mwanambuka. BNB ist im Rahmen des Mwanambuka-Projekts zugleich beratende Agentur und auch Partner der Welthungerhilfe und zeigt uns, wie die Zusammenarbeit einzelner Menschen und Organisationen tatsächlich diese Art von Einfluss haben kann. Lasst uns wissen, wo für euch Abhängigkeit endet und Hilfe beginnt, wie ihr Wandel erlebt, was euch inspiriert, aktiv zu werden. Solche Diskussionen sind wichtige und vielleicht unbequeme Diskussionen, aber genau solche Gespräche bringen uns weiter. Schaut in die Shownotes für alle Links und Möglichkeiten, selbst Teil dieser Bewegung zu werden und das Projekt Mwanambuka zu unterstützen. Vergesst Leos Worte nicht, am Ende geht es immer um die Menschen. Danke fürs Zuhören in unserer vorletzten Folge und bis zum nächsten Mal bei der letzten Folge von Afrikaner in diesem Jahr. I'm just